Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen zusammen. Das Bündnis Kunstschaffende gegen Rechts hat sich heute Nachmittag bundesweit vor Theatern versammelt, in großen Städten ebenso wie in kleineren Gemeinden. Kurz vor der Bundestagswahl sollte nochmal ein Zeichen gesetzt werden für eine wehrhafte Demokratie, eine solidarische, offene Gesellschaft und für die Freiheit der Kunst. Wir schauen auf die Aktion in Pforzheim, einer Stadt, in der die AfD die größte Fraktion im Gemeinderat ist. Dann sind wir bei der Verleihung der Berlinale Teddy Awards in der Berliner Volksbühne, bei einem neuen Auftragswerk für das Staatsballett Berlin und in Meiningen, wo der Bildhauer Tony Craig zum ersten Mal eine Barockoper ausstattet. Sie hören Fazit Kultur vom Tage. Im Bündnis Kunstschaffende gegen Rechts haben sich bundesweit Mitarbeitende deutscher Theater organisiert, um kurz vor der Bundestagswahl nochmal ein deutliches Zeichen zu setzen. Am Nachmittag sind sie auf den Vorplätzen vieler Theater zusammengekommen, vor dem Berliner Ensemble, den Theatern in Oberhausen, Karlsruhe, Münster, Magdeburg, vor der Oper Leipzig und auch dem Stadttheater Pforzheim. Dort ist Jan-Hendrik von Minden Schauspieler. Er engagiert sich bei der Genossenschaft Deutscher Bühnenangehöriger, ist Ende 20 und hat diesen bundesweiten Aktionstag mit initiiert. Guten Abend, Jan-Hendrik von Minden.
Hallo.
Wie lief die heutige Aktion in Pforzheim ab?
Es lief sehr friedlich ab. Wir hatten einige BesucherInnen, die dem Aufruf gefolgt sind, mit auf unseren Theatervorplatz gekommen sind und ja, hatten einen schönen Nachmittag. Wir haben eine lange Tafel vor dem Theater aufgebaut, eine große Tischdecke bemalt mit der Aufschrift Kunstschaffende gegen Rechts und haben nach einigen Gedichten, Liedern und Reden dann zu einem gemeinsamen Gespräch eingeladen, haben die Leute aufgefordert, sich gemeinsam an einen Tisch zu setzen und miteinander zu sprechen über die Demokratie und was uns alle gerade beschäftigt und umtreibt.
Waren sich alle einig oder gab es auch Kontroversen?
Ich glaube, zu solchen Demos kommen ja meistens Menschen, die sich sowieso einig sind. Also ja, es sollte einfach darum gehen, einen Symbolcharakter dort zu schaffen bei dieser Demonstration. Es gab aber nicht wirklich Stimmen, die jetzt sehr konträr zu unserem Programm gingen.
Pforzheim ist ja eine spezielle Stadt. Also vor 80 Jahren wurde Pforzheim durch die Bomben der Royal Air Force weitgehend zerstört. Und wie auch an anderen Orten Deutschlands werden solche Gedenktage ja regelmäßig von Rechten instrumentalisiert. Diesmal fällt dieser 80. Jahrestag genau auf den kommenden Wahlsonntag. Wie wird in Pforzheim an den historischen Tag erinnert und was ist von Seiten der Rechten zu erwarten?
Es gibt ein buntes Programm von ganz verschiedenen Initiativen, die diesen Tag begleiten. Das kommunale Kino zum Beispiel sendet Zeitdokumente, zeigt Archivaufnahmen, teilweise bisher unveröffentlichtes Material, Interviews mit Zeitzeugen, die eben aus dieser Bombennacht berichten. Innerhalb von 22 Minuten sind dort fast 18.000 Menschen ums Leben gekommen, teilweise verbrannt oder erstickt oder von Trümmern erschlagen. Und es gibt natürlich auch linke Demos, aber es gibt auch einen Aufmarsch von Rechtsextremen. Das ist die rechte Initiative Ein Herz für Deutschland, die sich jedes Jahr an diesem Gedenktag auf dem Wartberg zu einer Fackelmahnwache trifft. Aber diese Fackelmahnwache zielt natürlich, es erinnert natürlich an bestimmte Aufmärsche einer gewissen Zeit.
Die AfD ist jetzt schon die größte Fraktion im Pforzheimer Gemeinderat. Bei der Bundestagswahl will sie ihr erstes Direktmandat im Westen holen mit der jungen Diana Zimmer. Inwiefern ist die Einflussnahme der AfD auf die Kultur für Sie vor Ort spürbar?
Bis jetzt merken wir das noch nicht so. Wir haben hier einen sehr diversen Spielplan, den wir auch so ganz normal spielen können. Also noch ist da wirklich nichts passiert, aber ich mache mir natürlich Sorgen, wie das Ganze so weitergeht. Die AfD hat hier wirklich die stärkste Fraktion mit 22,4% und auch sonst ist der Gemeinderat mit 17 Listen so zersplittert wie noch nie.
Sie haben ja zu der heutigen Aktion über die Gewerkschaft, also die Genossenschaft Deutscher Bühnenangehöriger, aufgerufen, weil das Stadttheater sich angeblich nicht an politischen Aktionen beteiligen darf, nicht politisch zur Wahl äußern darf. Wie kommt das? Also in anderen Städten gingen Proteste ja gerade von Theatern aus. Gibt es da in Pforzheim offizielle Auflagen, Ansagen?
Genau, in dieser Stadt gibt es da eine besondere Gemengelage, weil das Theater keine eigenständige GmbH ist, sondern hier ein Amt der Stadt. Das heißt, wir sind Stadtangestellte und unterliegen, seit die Vertrauensfrage gestellt wurde, einem Neutralitätsgebot. Da gab es eine Rundverfügung des Bürgermeisters und wir dürfen uns nicht politisch positionieren, nicht zur Wahl aufrufen tatsächlich. Das finde ich wirklich bizarr. Also nicht einmal zur Wahl aufrufen.
Sie waren ja bis vor 2 Jahren in Hannover, haben da Schauspiel studiert und am Studiotheater gespielt. Und dann sind Sie ans Stadttheater Pforzheim gewechselt. Gibt es da Unterschiede, die Sie wahrnehmen zwischen diesen beiden Orten, an denen Sie gelebt haben und leben?
Ja, das war schon eine große Umstellung. Also es ist hier eine deutlich kleinere Stadt. Aber auch so malen die Mühlen etwas langsamer für mein Gefühl. Und in Hannover waren einige Dinge deutlich selbstverständlicher. Und hier überlegt man schon zweimal, ob man gerade mit seinem Partner Händchen haltend durch die Stadt spaziert. Es gibt da
Tatsächlich.
schon ein anderes Klima, finde ich.
Ja, was erleben Sie da?
Ich glaube, es ist einfach eine angespannte Stimmung in dieser Stadt. Die AfD bildet einerseits eine sehr, sehr große Fraktion. Andererseits gibt es einen sehr hohen Ausländeranteil in dieser Stadt und es ist irgendwie eine manchmal angespannte Stimmung, so meine ich es wahrzunehmen.
Bei dem heutigen Aktionstag der Kunstschaffenden gegen Rechts wurde ja ein gemeinsames Statement verlesen, also vor allen Theatern deutschlandweit. Was waren da die zentralen Botschaften? Was war Ihnen darin besonders wichtig?
Wir wollten ein Zeichen für die Demokratie setzen als Kunstschaffende dieser Stadt und wollten ermahnen, wohin es diese Stadt schon einmal geführt hat, dieser Nationalismus. Und das sieht man in der Literatur, die leider nach wie vor so aktuell ist. Und wir haben für die Weltoffenheit plädiert und daran erinnert, dass wir miteinander sprechen müssen und nicht gegeneinander arbeiten.
Überraschend groß war der Andrang bei angespannter Stimmung wohl vor dem Stadttheater Eisleben. Auch das Theater der Altmark in Stendal hat sich beteiligt, das Theater am Lohmarkt in Rheinbach. Also eben nicht nur die großen Theater mit überregionaler Strahlkraft, die ich am Anfang genannt habe. Gibt es da ein Bedürfnis nach weiterer Vernetzung?
Ja, ich finde das ganz, ganz toll, dass es diese Initiative der 2 Kolleginnen aus Münster gab, dieses Bündnis Kunstschaffende gegen Rechts. Und ich finde es ganz toll, dass wir uns als Theater oder als Kunstschaffende der jeweiligen Städte vernetzen und gemeinsam jetzt heute dieses Zeichen in die Bundesrepublik hinausgesendet haben.
Haben denn bei Ihnen am Theater alle mitgemacht oder gibt es auch Leute, die sich da ausklinken?
Es haben nicht alle mitgemacht, nein.
Und versuchen Sie, die Kolleginnen und Kollegen zu überreden? Oder wie erreichen Sie die, mit denen Sie unmittelbar zusammenarbeiten? Also wenn das schon schwierig ist, kann man sich ja vorstellen, wie schwer es in der Stadtgesellschaft ist.
Ja, es gab einen Aufruf hier. Man hat natürlich untereinander gesprochen auf dem Flur miteinander, hat einen Aushang ans schwarze Brett gehängt. Und es war einfach eine Einladung an die Menschen, die gerne mitmachen möchten.
Zum Bündnis Kunstschaffende gegen Rechts gehört auch der Schauspieler Jan-Hendrik von Minden. Er hat die heutige Aktion in Pforzheim mitorganisiert. Ich danke Ihnen fürs Gespräch.
Sehr gerne.
Ja, es geht los mit den ersten Preisen der Berlinale. Heute Abend machten die begehrten Teddy Awards den Auftakt. Das ist der älteste Festivalpreis für LGBTQ-Filme weltweit. Erste Preisträger waren Pedro Almodóvar und Gus Van Sant, Regisseure, die den queeren Film längst aus dem Underground rausgeholt haben. Allerdings spüren queere Filmschaffende gegenwärtig, dass der politische Druck in vielen Ländern zunimmt. Zwar finden sich ihre Themen immer mehr in Serien und auch im Mainstream-Kino, aber queere Hauptfiguren sind dann doch die Ausnahme. Anders bei der Berlinale. Dort werden die Teddy Awards zur Stunde noch in der Berliner Volksbühne gefeiert. Allen voran der Preisträgerfilm Lesbian Space Princess.
The Teddy goes to Lesbian Space Princess.
In der Berliner Volksbühne wird der diesjährige Teddy Award für den besten Spielfilm verkündet, Lesbian Space Princess. Der verspielte australische Science-Fiction-Animationsfilm ist der Regisseurin zufolge eine Ode an den Low-Budget-Anime, ein Liebesbrief an lesbische Frauen und ein großer Spaß. Die Preisträgerin passt zum sehr queeren Programm der diesjährigen Berlinale, das mit 54% weiblichem Regieanteil einen Höchststand hat im früher sehr männlich geprägten queeren Kino. Und auffällig stark vertreten sind weibliche Geschichten, auch wenn sie wie Dreams Sex Love von einem queeren Mann gedreht wurden. Hauptfigur des Wettbewerbsfilms ist eine 17-Jährige, die sich in ihre Lehrerin verliebt. Dabei denkt sie gar nicht so sehr darüber nach, dass ihre große Liebe eine Frau ist, so Regisseur Dag Johan Heigerö. Identität kann befreiend, aber auch einengend sein, meint Heigerö. Ihn interessiert das Fluide von Sexualität, sagt er. Dreams erzählt scharfsinnig eine sehr persönliche Geschichte, aber weitet den Blick auf die Konventionen, denen Vorstellungen von Liebe unterworfen sind. Am aktuellen queeren Kino mag Heigerö, dass es mehr als früher über die Gesellschaft nachdenke. Das gilt auch für den Spielfilm des Hongkonger Regisseurs Yoon Lee, Queer Panorama. Ein junger Mann übernimmt nach jedem Date etwas von der Identität seines Sexpartners. Er gibt sich als Schauspieler oder Architekt aus, je nachdem, mit wem er zuletzt Sex hatte.
He's just a listener. He listened to people, what they
Der Protagonist ist einfach ein Zuhörer, sagt Regisseur Yoon Lee. Er trifft Amerikaner, Thailänder, auch einen Deutschen. Und in ihren Gesprächen nach dem Sex geht es immer auch um kulturelle oder politische Fragen, etwa wie man in einem unfreien Land persönliche Freiheit finden kann. Der Film ist autobiografisch geprägt, sagt Lee. Die Begegnungen der Hauptfigur beruhen auf Lees eigenen Erfahrungen in Abschlepp-Bars, wie er sie nennt. Einige seiner Bekanntschaften spielen im Film mit. Die in Schwarz-Weiß gedrehten Bilder unterstreichen die Einsamkeit der Figuren, aber auch ihre Präsenz. Zwar sind im Queer Panorama alle Fremde, meint Lee, trotzdem gibt es eine Art queere Solidarität. Es gehe im Film darum, bei allen kulturellen Unterschieden zusammenzufinden. Identität ist auch hier etwas Fluides, das sich der Eindeutigkeit entzieht. Bei der Premiere des Films auf der Berlinale sorgte Lee dann aber selbst für einen politischen Eklat, als er die anti-israelische Botschaft seines Hauptdarstellers verlas, in der unter anderem vom Genozid an den Palästinensern die Rede war. Die Berlinale hat ihr Bedauern darüber ausgedrückt. Was queere Filme angeht, sieht der Leiter der Sektion Panorama, Michael Stütz, gerade bei der jüngeren Generation viel gesellschaftspolitische Reflexion. Zugleich gäbe es wie beim Teddy-Gewinner-Film großen spielerischen Gestaltungswillen.
Ich finde toll, dass es eben auch noch diese Lust am Inszenieren und am Experimentieren und wirklich an der Integration ganz viele andere Themen noch ist. Es gibt zum Beispiel in Perspectives Two Times Joao Liberada.
Der Film von Paula Tomasz Markisch erzählt vom Dreh eines Films über eine historische Figur des 18. Jahrhunderts, die von der Inquisition verfolgt wurde, weil sie keinem eindeutigen Geschlecht entsprach. Im Film scheint sich diese historische Figur plötzlich in die Dreharbeiten einzumischen, Vergangenheit und Gegenwart verschwimmen.
Das ist ein Film im Filmsujet, das gibt es übrigens dieses Jahr auch sehr oft im Festival, die Reflexion aufs Filmemachen selbst. Und das finde ich sehr spannend, dass das auch die junge Generation gerade wieder hervorbringt.
Und so sind dieses Jahr klassische Coming-of-Age-Geschichten selten, abgesehen von Kurzfilmen und dem kroatischen Spielfilm Sandbag Dam, in dem sich die akute Gefährdung von queeren Menschen in Europa spiegelt. Sandbag Dam erzählt von der geheimen Liebe zweier junger Männer auf dem Dorf. Der Film ist ein Wagnis für Kroatien, meint Regisseurin Cejan Cernic-Canak. Als sie mit dem Casting für den Film begann, gab es nur Absagen, zu viele hatten Angst. Schließlich fand sie zwei Schauspielstudenten, die jetzt vielleicht um ihre Karriere fürchten müssen. Die beiden wissen, wie wichtig der Film für Kroatien ist, meint Canak. Queere Filme haben eine neue Dringlichkeit, so wie man es auch im US-amerikanischen Roadmovie Dreams in Nightmares erleben kann. Hier reisen drei schwarze queere Frauen durch den mittleren Westen und man spürt das Bedrohungsgefühl, dem sich die queere Community auch in den USA wieder ausgesetzt fühlt. Vielleicht ist gerade deswegen das queere Kino weltweit präsent, wie vielleicht noch nie.
Von daher, denke ich, steht das queere Kino gerade an einem guten Ort. Das Gute ist ja auch immer, unsichere Zeiten bringen ja auch immer eine Gegenbewegung.
Angesichts der politischen Umwälzungen dieser Zeit sieht es so aus, als könne man vom queeren Kino in den nächsten Jahren noch einiges erwarten.
Chris Christian Berndt über das queere Kino auf der Berlinale nach der heutigen Verleihung der Teddy Awards in der Berliner Volksbühne. Morgen, Samstag, gibt's dann den großen Rückblick auf die 75. Jubiläums-Berlinale in unserem Filmmagazin Vollbild ab 14.30 Uhr und abends in Fazit bewerten wir die Entscheidung der Jury für die Gewinner des Goldenen und der Silbernen Bären. Über Shakespeares Ein Sommernachtstraum können wir immer wieder reden hier in Fazit. Doch heute war ein großer Abend für das Staatsballett Berlin angekündigt. Der rumänische Choreograf Edward Klug inszeniert Ein Sommernachtstraum als neues Handlungsballett. Und der slowenische Komponist Milko Lazar hat dafür eigens ein neues Werk komponiert. Ein neuer Sommernachtstraum. Die Musik von Milko Lazar ist ein Auftragswerk der Deutschen Oper Berlin und das ist in enger Zusammenarbeit mit dem Choreografen Edward Klug entstanden. Der ist derzeit Ballettdirektor des slowenischen Nationaltheaters Maribor und nun als Gast in Berlin. Für Fazit kommt die Tanzkritikerin Elisabeth Nehring direkt aus dieser Uraufführung. Guten Abend.
Guten Abend.
Im Sommernachtstraum verschmelzen Realität und Fantasie. Also mehrere Handlungsstränge kommen da zusammen. Wie erklärt denn Edward Klug die verschiedenen Geschichten des Shakespeare'schen Sommernachtstraums?
Er erzählt das auf jeden Fall in sehr nachvollziehbarer Weise. Das heißt, es werden hier nicht zu diesen Verwirrspielen der Liebe, des Begehrens und Nichtbegehrens noch zusätzliche Ebenen eingefügt oder gar wirklich alles gleichzeitig gezeigt, sondern die Personen und die Szenen, die treten so in ordentlicher Reihenfolge hintereinander auf. Es wird auch alles im Programmheft so beschrieben, wie es sich für ein narratives Ballett gehört. Und damit ist auch schon ein bisschen die Grundstruktur des Abends beschrieben. Es ist doch ein recht einfach gehaltener Zugriff, also im Erzählerischen, im Choreografischen und auch im Visuellen. Die Bühne, verantwortet von Marco Jalepi, die ist äußerst sparsam ausgestattet. Wir sehen so eine Art Halbrund hinten aus 3 bis 4 Meter hohen Bambusstäben. An einer Stelle ist hinten eine Tür angebracht, so ganz weit oben, die ab und zu aufgeht und den Blick freigibt in eine opulente Pflanzenwelt, von der wir als Zuschauer aber die ganze Zeit getrennt bleiben. Und ansonsten ist das, was wir eben im Bühnenraum sehen, äußerst sparsam, ja fast spartanisch, würde ich sagen.
Ich habe mir das Probenvideo auf der Homepage angeschaut. Das wirkte auf mich irgendwie sehr, wie soll ich sagen, sportlich, also manchmal sogar akrobatisch. Ich weiß nicht, ob das jetzt an der Probensituation lag oder wie ist die Bewegungssprache, auf die Edward Klug setzt?
Ja, das stimmt schon mit dem Sportlichen, Athletischen. Das ist teilweise so. Edward Klug kommt ja aus dem klassischen Tanz. Im Sommernachtstraum gibt er den einzelnen Figuren, also Theseus und Hippolyta, Oberon, Tiziana, Helena, Demetrius, Lysander und natürlich dem Puck durchaus auch unterschiedliche Bewegungsqualitäten, also eher dramatisch oder eher lyrisch, poetisch oder eben frech und expressiv, wie zum Beispiel beim Puck. Der wird getanzt von Leroy McGatel, einer nicht-binären Tänzerin, die ursprünglich aus Südafrika kommt. Und die tanzt den Puck ungemein drahtig, geschmeidig, sehr virtuos, extrem biegsam und athletisch. Das ist eigentlich eine tolle Rolle und Leroy McGatel überzeugt auch da drin. Das ändert aber nichts daran, dass die Choreografie insgesamt doch an ganz vielen Stellen wirklich, ich muss es jetzt leider so sagen, unterkomplex wirkt. Also es gibt durchaus auch schöne Momente, vor allen Dingen in den Duetten, wenn so Liebende gerade in den Verwirrspielmomenten aufeinandertreffen. Aber alles in allem wirkt es doch manchmal auch so ein bisschen, ich sage mal, mechanisch runtergetanzt. Und wir haben es mit doch recht einfachen szenischen und choreografischen Einfällen zu tun. Es wird also viel geschritten, gesprungen, mit den Armen gefuchtelt und durch die Luft gestochen, sich an die Brust geworfen, das alles dann noch häufig pantomimisch unterlegt, vor allen Dingen natürlich dann in den Handwerker, also in den Spiel-im-Spiel-Szenen. Das mag bei einer Komödie alles naheliegen, aber ich finde, dass es hier doch wirklich zum Teil sehr schlicht fantasiert wirkt, fast wie so ein bisschen altmodisch ein Stück für Kinder.
Naja, Edward Klug und der Komponist Mirko Lazar arbeiten schon seit 2008 zusammen. Hören wir noch mal kurz diese Musik rein. Wie finden denn Musik und Choreografie an diesem Abend zusammen?
Ja, viel zu gut, würde ich sagen. Es ist ja eine sehr bewegte Musik, das hört man gerade. Aber es doppelt sich leider auch immer eins zu eins. Also da, wo die Geschichte und der Tanz Spannung oder Dramatik oder Bewegung erfordert, da liefert die Musik genau diese Stellen. Da, wo eher so eine Art vielleicht untergründiger Spannung herrschen soll oder wo eine Verdichtung stattfindet oder so ein ruhiger Moment, da nimmt sich die Musik manchmal ganz stark zurück. Und ich habe mir andere Kompositionen von Mirko Lazar angehört, die haben mir sehr gut gefallen. Also er nimmt ja eigentlich in der Musik so verschiedene Einflüsse auf, aus dem Klassischen, aus dem Romantischen, oft auch aus der Barockmusik, manchmal sogar aus dem New Age, auch mit diesen ganzen repetitiven Momenten, die gibt es hier auch. Ich finde, er ist eigentlich ein interessanter Komponist, aber heute Abend fand ich das Zusammengehen von Choreografie und Musik eher nicht wirklich interessant, was sicher schon an der beschriebenen Unterspannung der tänzerischen Ebene lag. Und ich hatte auch fast den Eindruck, dass man auch im Ensemble gemerkt hat, dass da eigentlich mehr geht, als wenn es so ein bisschen so ein Fremdeln gab mit der Choreografie und eben auch diesem Humor, der, ich sag's mal diplomatisch, jetzt nicht unbedingt mein Humor war.
Solche großen Handlungsballette werden ja heute nur noch selten in Auftrag gegeben. Schade, bei mir bleibt hängen, einfach gehalten und unterkomplex. Elisabeth Nehring über Ein Sommernachtstraum, getanzt vom Staatsballett Berlin an der Deutschen Oper.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Jan Böhmermann hat nach der AfD-Wahlempfehlung durch Elon Musk eine Gegenrede auf der Internetseite der New York Times veröffentlicht. In einem satirisch angelegten, fast 9 Minuten langen Erklärvideo erläutert Böhmermann auf Englisch die Nazi-Vergangenheit Deutschlands, die Verantwortung und der Erinnerungskultur und das nie wieder.
Living in Germany means being constantly reminded of our past. Every day, 24/7, for now 80 years, we've been telling ourselves never again. And we became Vergangenheitsbewältigungsweltmeister.
Grund für den Böhmermann-Auftritt? Musk hatte vor kurzem mit der Aussage, nur die AfD könne Deutschland retten und in einem Live-Gespräch mit Parteichefin und Kanzlerkandidatin Weidel für Unruhe im deutschen Wahlkampf gesorgt. Kritiker werfen ihm vor, mit Hilfe seiner Plattform X die Bundestagswahl beeinflussen zu wollen. Der Bund hat eine Kreidezeichnung von Adolf von Menzel an die Erben des Breslauer Unternehmers und Kunstsammlers Leo Luin zurückgegeben. Sie war während der Nazizeit geraubt worden und gelangte dann über Umwege in den Besitz des Bundes. Zuletzt war das Bild als Leihgabe im Kupferstichkabinett der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Kulturstaatsministerin Roth versprach, der Bund werde auch weiterhin gerechte und faire Lösungen suchen, um geraubte Kunst zurückzugeben. Der Deutsche Musikrat sucht ein Lied zur deutschen Einheit. Zusammen mit mehreren Initiativen hat die Organisation einen Wettbewerb für Songwriter ausgeschrieben. Zum 35. Jubiläum der Wiedervereinigung wird ein Lied gesucht, das zu Zusammenhalt, Versöhnung und Frieden aufruft. Alle Genres sind erlaubt. Mit einer Jury und einem Publikumsvoting soll der beste Song ermittelt werden. Die Gewinnerin oder der Gewinner kann ihn dann am 3. Oktober auf einer der großen Bühnen präsentieren. Das wird live im Fernsehen und im Netz übertragen. Einsendeschluss für den Wettbewerb ist der 29. Mai. Wer wird der nächste James Bond? Diese Frage stellen sich nicht nur Fans der Kultserie. Das treibt auch Jeff Bezos um, den Gründer von Amazon und zweitreichsten Mann der Welt. Nur Stunden nachdem Amazon die kreative Kontrolle über die Reihe übernommen hat, bat Bezos seine 6,8 Millionen Follower über die Social-Media-Plattform X um Vorschläge für das Casting. Daraufhin wurden viele namhafte Schauspieler genannt, von Tom Cruise über Henry Cavill bis James McAvoy. Einen Zeitplan für die Neubesetzung gibt es nicht. Die langjährigen Produzenten der James-Bond-Filme Barbara Broccoli und Michael G. Wilson hatten gestern überraschend die kreative Kontrolle über das Franchise abgegeben. Kritiker befürchten, dass Amazon MGM Studios die Marke James Bond rücksichtslos ausschlachten und verramschen könnte. Broccoli und Wilson hatten TV-Serien und Spin-off-Filme bislang stets ausgeschlossen und sich dafür ausgesprochen, dass James Bond ein besonderes Kinoerlebnis bleibt.
Der deutsch-britische Bildhauer Tony Craig, Sir Tony Craig, ist vor allem bekannt für seine sich in die Höhe schraubenden, geradezu wuchernden Skulpturen, für die Verbindung von organischen und geometrischen Formen. Sie stehen an vielen prominenten Orten der Welt und in seinem beeindruckenden Skulpturenpark Waldfrieden in Wuppertal. Mit 75 Jahren stattet Tony Craig jetzt zum ersten Mal eine Oper aus. Das Barockwerk Castor et Pollux von Jean-Philippe Rameau am Staatstheater Meiningen. Ein Ausschnitt aus Jean-Philippe Rameaus Barockoper Castor et Pollux, jetzt neu inszeniert von Adriana Altaras am Staatstheater Meiningen mit einem Bühnenbild des deutsch-britischen Bildhauers Tony Craig. Der Musikkritiker Jörn Florian Fuchs hat die heutige Premiere miterlebt. Guten Abend, Herr Fuchs.
Guten Abend, hallo.
Nach Markus Lüpertz und Achim Freier holt sich Meiningen mit Tony Craig jetzt wieder einen bedeutenden Künstler als Bühnenbildner. Das klingt interessant, wenn er seine säulenartigen Skulpturen jetzt auf die Bühne bringt. Wie ist das? Mehr als Dekor? Also werden die zu einem richtigen szenischen Element? Und was hat Tony Craig noch aufzubieten?
Ja, absolut mehr als Dekor, wobei wir diese berühmten biomorphen Figuren, diese Säulen, erstmal gar nicht sehen. Denn bis zur Pause gibt es sie nicht, sondern Tony Craig hat sich rangesetzt, sich mit dem Stück intensiv befasst und, wie er sagte, so 350 verschiedene Zeichnungen, Skizzen gemacht zu den unterschiedlichen Handlungssträngen, auch zur Musik. Und wir sehen nun Teile dieser Geschichten projiziert, also auf der Bühne, sehr groß zum Teil. Das sind mal so abstrakte Farbform ins Rote gehend, je nach den Emotionen, um die es da gerade im Stück geht, oder auch wie die Musik klingt. Und mal ist es fast wie so eine Eislandschaft. Mal bilden sich dann auch Köpfe raus, die man andeutungsweise so erkennen kann. Das ist der ganze erste Teil. Also das ist, wenn man so möchte, schon dekoriert. Das sind eben Videos, die projiziert werden. Aber das ist eben alles entwickelt von Craig für diese spezifischen Situationen, um die es da geht. Und das sieht man sich, finde ich, schon sehr, sehr gerne an. Und im zweiten, kürzeren Teil, das ist eine etwas abgespeckte Fassung der Oper, die der Intendant hier präsentiert hat. Also wir sind bei ungefähr 1:30 netto. Normalerweise sind das schon 3 Stunden netto. Und im zweiten, kürzeren Teil, da kommen dann diese großen biomorphen Formen, die auf der Bühne stehen, die sich einmal dann auch bewegen über die Drehbühne hinweg und die unterschiedlich beleuchtet werden. Ja, und eigentlich sowas wie die Unterwelt dann darstellen, in der allerdings hier eine kräftige Party gefeiert wird.
Ja. Die Schauspielerin und Autorin Adriana Altaras führt mal wieder Regie. Was interessiert Sie an diesem Stoff der Halbbrüder, also dem sterblichen Castor und dem unsterblichen Pollux, die beide dieselbe Frau lieben?
Ja, sie macht daraus wirklich ein augenzwinkerndes Spektakel. Es ist sehr liebevoll, alles inszeniert mit genauer Personenführung. Sie modernisiert es ein bisschen. Es wird gespielt mit der Idee auch, dass ein Kamerateam kommt und ein Film gedreht wird. Das Ganze löst sich allerdings dann, finde ich, ein bisschen auf. Da weiß ich nicht so ganz genau, ob das aufgehen soll oder ob das nur so Assoziationsangebote sind. Aber es ist überwiegend etwas sehr Heutiges, auch von der Bewegungsregie her. Die Kostüme sind manchmal ein bisschen barock verspielt, auch das augenzwinkernd. Aber ihr geht es darum, diese Geschichte möglichst leichtgängig, leichtfüßig zu erzählen, was ihr, finde ich, über weite Strecken auch gelingt. Es ist sehr unterhaltsam und trotzdem ist an den entscheidenden Momenten diese große emotionale Verzweiflung da, wo es dann eben auch um den Liebesfrust geht. Nicht nur, dass die beiden Brüder eben ja dann doch sich eben retten wollen und am Ende dann als Sternenbild verklärt werden, sondern dass sie eben dieselbe Frau auch lieben. Und dann gibt es ja noch eine nicht wirklich Nebenfigur, aber eine kleinere Partie, die Fee W., die eben unglücklich ist und sich dann umbringt, weil sie ist eigentlich in Pollux verliebt. Also diese wesentlichen Handlungselemente, die sind schon alle sehr gut rausgearbeitet.
Musikalisch liegt die Aufführung in den Händen des Dirigenten Christopher Moles. Er ist ein Barock-Spezialist. Was für ein Klangbild schafft er mit den Solisten, dem Chor und der Meininger Hofkapelle?
Das ist natürlich eine extreme Herausforderung, weil das französische Barockrepertoire, gerade das hat kaum jemand gerade an so einem Haus wie Meining irgendwie im Blut oder je nachdem in den Noten oder in den Saiten der Instrumente. Und trotzdem ist das ein schlanker, kraftvoller, farbiger Klang, der jetzt eben Puristen sicherlich ein bisschen verstören wird, aber darum geht es auch gar nicht. Es geht eher darum, so eine Barockparty zu feiern, und ich finde, dass das Moles und dem Orchester gut gelingt. Es ist exzellent besetzt, vor allen Dingen ist das die erwähnte Fee W., das ist Sarah Maria Salmann, die auch den meisten Applaus bekommen hat. Das war überragend gut heute gesungen, wirklich. Und von den Herren hat mir Thomas Villa als Pollux am besten gefallen. Es war ein großer, großer Publikumserfolg. Und ich fand es auch sehr angenehm. Ich habe dann erfahren noch, dass das, weil ich fragte einfach mal konkret, wie ist denn das, wenn so ein Weltstar kommt? Der nimmt ja auch einiges an Geld. Das ist überhaupt nicht der Fall. Also Tony Craig hat hier ohne Honorar gearbeitet, weil er einfach Spaß hat und weil er es natürlich auch nicht nötig hat. Ich muss ja nicht als so ein wichtiger Künstler jetzt dem Theater hier auch noch eine große Rechnung stellen, sondern er hatte einfach Lust, sich daran zu setzen, zu schauen, welche Figuren kommen in Frage, um sie auf die Bühne zu stellen, was kann ich an Skizzen liefern, und das ist dann auch gelungen. Wobei übrigens die Skulpturen, das sind nicht diese tonnenschweren Geschichten, sondern das sind Sachen aus dem Atelier, die als Vorlage für eben die Bronzegüsse zum Beispiel dann dienen, sodass man das überhaupt auf die Bühne stellen konnte, weil ansonsten wäre, glaube ich, die Meininger Bühne sehr schnell zusammengekracht, wenn man da 5 echte große Bronze-Cracks hätte.
Barockparty in Meiningen. Jörn Florian Fuchs über Adriana Alterers Inszenierung von Castor et Pollux, ausgestattet von dem Bühnenbildner Tony Craig. Herr Fuchs, danke schön. Restabend.
Danke, gerne.
Das Werk der Künstlerin Bracher Lichtenberg-Ettinger verbindet Psychoanalyse und Malerei. Geboren wurde sie 1948 in Tel Aviv, lebt dort und in Paris, malt, zeichnet, fotografiert und engagiert sich zugleich in Menschenrechtsorganisationen. Ihr seit mehr als 40 Jahren entstandenes Werk wird jetzt im Kunsthaus K21 in Düsseldorf ausgestellt. Es zeigt die feministische Hoffnung auf Heilung und Bewältigung geschichtlicher Traumata. Rudolf Schmitz hat Bracher, so nennt sie sich als Künstlerin, in der Ausstellung getroffen.
Viele Angehörige ihrer Familie sind während des Holocaust ermordet worden. Ihre Eltern konnten sich aus dem jüdischen Ghetto von Lodz nach Palästina retten. Wenn sich Bracher Lichtenberg-Ettinger in ihren Tagebüchern, Zeichnungen und Malereien auf Fotografien der NS-Zeit, der Berliner Olympiade von 1936, der eigenen Familie, der Massenerschießungen von Frauen und Kindern in der Ukraine 1942 bezieht, aber auch auf deutsche Luftaufnahmen von Palästina aus der Zeit des Ersten Weltkriegs, dann begreift man die Fülle der Traumata. Kurator Kolja Reichert.
Bracher Lichtenberg-Ettingers Werk dreht sich um die Frage, die sich nach der Shoah ja vielfach stellte. Gibt es Vorgänge, die lieber nicht zu Kunst verwandelt werden sollten? Gibt es Fotografien, die man lieber nicht verwenden sollte? Und Bracher, wie sie sich als Künstlerin hier nennt mit dem Vornamen, hat, ich denke, wirklich eine einzigartige Antwort auf diese Frage gefunden.
Und diese Antwort besteht darin, weder die direkte Abbildung zu wählen, noch die völlige Abstraktion. Am ehesten könnte man Brachers Zeichnungen, überarbeitete Fotokopien und Malereien als fortwährende Stadien eines psychischen und künstlerischen Durcharbeitens bezeichnen. Schemenhaft tauchen Blicke, Figuren, Situationen, Gesichter auf, sind umgeben von farbigen, zumeist roten Schlieren, verlieren sich in einem Farbnebel in Punktierungen und Lineaturen, die Assoziationen von Stoffstrukturen wachrufen. Es scheint der Künstlerin und Analytikerin um dieses Wachrufen von Brüchen und aufgehaltenen Prozessen zu gehen. Gut zu sehen an den bearbeiteten Fotokopien fotografischer und sonstiger Vorlagen. Kurator Kolja Reichert.
Sie hat die Fotokopie immer gestoppt und hat den Kopierer geöffnet und das noch nicht ganz belichtete Blatt herausgezogen, den noch nicht fixierten Staub und die Asche des Toners verrieben oder mit Tinte vermischt und dann gemalt.
Während viele der früheren, in den 1970er Jahren entstandenen Zeichnungen sich im Schwarz-Weiß-Bereich bewegen, in dunkeltonigen Farben, so kommen seit der Ölmalerei ab 1992 neue körpernahe Töne hinzu, bis hin zu den fast freudigen Farben der letzten Jahre, Türkis, Purpur, Orange. Als handle es sich tatsächlich nicht nur um mentale, sondern eben auch körperliche Reaktionen auf bestimmte Ursprungsbilder und traumatisierende Prozesse. In ihrer Philosophie hat sich Bracher-Lichtenberg-Ettinger unter anderem mit Benjamins Engel der Geschichte auseinandergesetzt, der nach einer Zeichnung von Paul Klee entwickelten Figur eines Engels, der hilflos auf die Trümmer der Vergangenheit blickt, während er rückwärts in die Zukunft getrieben wird. Die Künstlerphilosophin sieht darin einen verhängnisvollen Fatalismus.
The angel of history of Walter Benjamin is a stupefied angel.
Walter Benjamins Engel der Geschichte ist ein gelähmter Engel, aber nicht so sehr, weil er die ganze Zeit auf die Ruinen der Vergangenheit schaut. Er ist gefroren. Er kann seine Flügel nicht bewegen. Er zeigt der Zukunft den Rücken. Das ist der Punkt. Es geht nicht um Pessimismus oder Optimismus, sondern dass du komplett erstarrt bist wegen der Vereinnahmung durch Ruinen, Unheil und Katastrophe.
Diesem von den Katastrophen der Geschichte paralysierten Engel stellt die Feministin ihren Angel of Carrions entgegen, eine Wortschöpfung aus Care, Fürsorge, und Carry, tragen.
And we are living in a period of catastrophe.
Kein Zweifel, wir leben in einer Periode der Katastrophen. Der Berg der Katastrophen wächst immer weiter. Deshalb bringt mein Engel der Fürsorge feminine Aspekte, das Mütterliche, ins Spiel. Wir können nicht erstarrt bleiben mit eingefrorenem Blick auf die Vergangenheit. Wir müssen in jedem Moment an die Zukunft denken und welche Art von Zukunft wir uns wünschen.
And imagine what kind of future you would like.
Brachers neueste Malereien, übrigens alle in einem sehr kleinen, intimen Format, zeigen Figuren, Schemen, die als fürsorgliche Engel interpretiert werden könnten. Da wird es künstlerisch gesehen durchaus heikel, weil zu viel gute Absicht, zu viel bergende Gesten schnell Richtung Kitsch gehen. Auch Brachers zunehmende malerische Virtuosität deckt die prozesshafte Brüchigkeit früherer Werke zu. Wie also wahrt die Kunst ihre eigenständige, unverwechselbare, nicht zu instrumentalisierende Aussage? Die Düsseldorfer Ausstellung platziert sich mitten in dieser Entscheidungsfrage. Und zweifellos beweist sie, welche Stärke im Umgang mit der eigenen Fragilität liegen kann.
Bracher Lichtenberg-Ettinger, Künstlerin und Friedensaktivistin, Psychoanalytikerin und Philosophin. Das K21 in Düsseldorf zeigt ihr Werk jetzt als erste deutsche Institution, und zwar viele Monate lang, bis Ende August. Mit 88 Jahren ist der haitianische Schriftsteller, Maler, Schauspieler und Musiker Franck Étienne gestorben. Einer der bedeutendsten Autoren seines Landes, vielfach für den Literaturnobelpreis gehandelt. Sich selbst bezeichnete er mal als originellen Verrückten, der jede Menge normale Menschen verstört haben muss. Der Schriftsteller und Publizist Hans-Christoph Buch kennt Haiti und das Werk von Franck Étienne. Er erinnert an den Künstler, der an etwa 60 Büchern und 5000 Gemälden gearbeitet hat.
Der Dichter, Maler und Schriftsteller, Dramatiker, Schauspieler und Sänger Franck Étienne ist der bestgehütete Geheimtipp der haitianischen Kultur. 1936 geboren in der Küstenstadt Saint-Marc, als uneheliches Kind eines amerikanischen Ingenieurs und einer analphabetischen Bäuerin, hat er Haiti nie verlassen und hielt sich, abgesehen von einem kurzen Gastspiel, als Kulturminister aus der Politik heraus. Franck Étienne studierte Diplomatie und internationale Beziehungen und unterrichtete Mathematik und Philosophie an einer von ihm selbst geführten Privatschule, bevor er sich 1975 mit dem kreolisch geschriebenen Roman Desafi an die Spitze der haitianischen Literatur katapultierte. Desafi heißt Herausforderung und der Roman schildert die Zombifizierung Haitis unter der Diktatur von Papa und Baby Doc. Nicht aus der abgehobenen Perspektive eines Intellektuellen, sondern aus der Sicht der Opfer, gefangen in einem Albtraum, aus dem es kein Erwachen gibt. Mit spiralförmig komponierten Romanen, Gedichten und Dramen, die Frank Etienne in rascher Folge publizierte, bestätigte er seinen Ruf, der Samuel Beckett Haitis oder der James Joyce der Karibik zu sein. Ähnlich wie Finnegan's Wake von Joyce sind Frank Etiennes Werke mit Titeln wie Ultravokal, Adjanou Melezo oder Eros Chimère nur schwer übersetzbar, weil er Haiti nicht erklärt, sondern für sich selbst sprechen lässt, indem er die kreolische Umgangssprache beim Wort nimmt und das Französische bis zur Unkenntlichkeit verballhornt. Und wie der haitianische Marathonläufer bei den Olympischen Spielen in Montreal, der unbeirrt weiterlief, als alle anderen längst durchs Ziel gegangen waren, ist Frank Etienne seit Jahren als Kandidat für den Literaturnobelpreis im Gespräch.
L'humanité est arrivée au bout d'un cycle.
Die Menschheit ist am Ende eines Zyklus angekommen. Ich spreche nicht nur von Haiti, das in den Augen hellsichtiger und glaubwürdiger Beobachter als monströser Fehlschlag erscheint. Als seien wir seit Jahrhunderten verflucht, drehen wir uns im Kreis und treten auf der Stelle, wie in Beckets Stück Warten auf Godot. Aber Haiti ist nicht das einzige Opfer der Krise und der Dummheit, der Irrtümer und der Unfähigkeit. Die Zivilisation ist am Ende angelangt. Unsere Ressourcen sind erschöpft, unser System der Verteilung und Verwaltung funktioniert nicht mehr. Wir erleben das Ende der jüdisch-christlichen Kultur, die allen anderen ihre Denk- und Wirtschaftsweise aufgezwungen hat, je nachdem gewalttätig oder assimilierend, um Erdöl, Gold und Diamanten an sich zu raffen, unter dem Vorwand geistiger Überlegenheit. Diese Praktiken waren lange verborgen unter dem Deckmantel der Aufklärung und Reform. Globalisierung ist ein anderes Wort dafür, das noch perfider ist, denn die Globalisierung dient nicht dem Zusammenleben der Menschen. Sie ist eine Maschine, die alles vergiftet, niederwalzt und zerstört, was ihr im Weg steht.
La mondialisation est une machine qui lamine, qui boit, qui dévore tout sur son passage.
Frank Etienne ist ein zweisprachiger Autor, der seine Texte abwechselnd auf Französisch oder Kreolisch schreibt und zugleich der einzige Schriftsteller in Haiti, der vom Verkauf seiner Bücher leben kann. Formen wie Inhalte seiner literarischen und künstlerischen Werke sind vom Voodoo-Kult inspiriert.
Oui, le Voodoo est un chapitre important.
Der Voodoo ist ein wichtiges Kapitel der haitianischen Spiritualität. Alles, was die Haitianer konzipieren und realisieren konnten, ihre Lebensart und ihre Lebenskunst, wurzeln in der Matrix des Voodoo-Kults. Das gemeinsame Kochen und Essen in der Küche zum Beispiel, wo man Reis und Mais mit den Nachbarn teilt. Dazu gehört das Kreolische, die Sprache meiner Kindheit, meiner Eltern, meines Volkes und das Französische mit seinen schmerzhaften Begriffsexerzitien, die Sprache meiner Phantasmen.
Der haitianische Allround-Künstler Frank Etienne ist am Donnerstag mit 88 Jahren gestorben. Hans-Christoph Buch erinnerte an ihn.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Auf den letzten Metern des Wahlkampfs ist ein Thema eher unerwartet in den Mittelpunkt gerückt: das Privatleben der Kanzlerkandidaten. Das schreibt Janis Koltermann in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und liefert postwendend Beispiele. Olaf Scholz geht gern joggen. Friedrich Merz wandert, wenn er nicht gerade am Steuer seines Privatflugzeugs sitzt, am liebsten durch Sauerland. Beide führen stabile Ehen und hören gern Jazz. Gerade diese Inszenierung sagt einiges über die politischen Präferenzen der Deutschen aus, fährt Koltermann fort. Während die Amerikaner Unternehmer und die Franzosen Charismatiker bewundern, liegt den Deutschen seit 1945 vor allem der Typus des seriösen, detailkundigen, gern auch etwas drögen Fachpolitikers. Exzentrische Hobbys werden ebenso wenig gutiert wie außergewöhnliche Karrieren. Bunga-Bunga-Partys im Kanzleramt sind auch auf längere Sicht undenkbar. Nur mit einem abstrusen Hobby fällt der derzeit noch amtierende SPD-Kanzler auf. Er liest gerne Bücher. Romane, Comics, Krimis, existenzialistische Philosophinnen. Aber wichtig, er liest niemals im Liegen. Wenn man sich konzentrieren möchte, ist es besser, eine aufrechte Haltung einzunehmen, sagt Olaf Scholz. Und Koltermann kommentiert: In Zeiten, in denen ein US-Präsident offenbar nicht einmal die Akten auf seinem Schreibtisch in die Hand nimmt, ist das zweifellos ein bemerkenswerter Zug. Damit tut man Donald Trump freilich Unrecht. Mag sein, dass er nicht liest, aber immerhin hat er mal einen Bestseller geschrieben, zumindest mit Hilfe eines Ghostwriters. The Art of the Deal, das nun unter dem Titel Trump, die Kunst des Erfolgs, in deutscher Übersetzung neu erschienen ist. Er hat, daran wird nach der Lektüre dieser episch-dramatischen Erzählung niemand mehr zweifeln, die Welt zu einem schöneren Ort gemacht. Urteilt Willi Winkler in der Süddeutschen Zeitung und zitiert den ehemaligen Immobilien-Tycoon: Es genügte mir nicht, Geld zu verdienen, um ein angenehmes Leben zu führen. Ich wollte etwas Großartiges schaffen, das der Mühe wert ist. Insgesamt 2431 Mal, so Winkler, kommen in dem Buch das Wörtchen Ich vor. Außerdem 494 Mal das Reflexivum Mich sowie 873 Mal das Besitzpronomen Mein. Aber, so Winkler, nur Kritikaster würden darauf verweisen, dass es in diesem lebensweisheitssatten Werk immer nur um Donald Trump geht. Schließlich ist er Hauptperson und Erzähler in Personalunion. Von wem also sollte er sonst erzählen als von Donald Trump? Das ist ein so großzügiges Urteil, dass man es ab der zweiten Auflage als Blurb verwenden könnte. Zur Erinnerung: Blurb nennt man die meist himmelhoch jauchzenden Kurzkritiken renommierter Kollegen, die in der Regel auf der Buchrückseite zu finden sind. Mitreißend, klug und schonungslos, ich habe geweint, so etwas. Nun aber sind die Blurbs in Gefahr. Der große Verlag Simon & Schuster hat nämlich angekündigt, auf diese Werbemaßnahme in Zukunft verzichten zu wollen. In der deutschen Buchbubble wurde ironisch von einer verheerenden Entscheidung gesprochen, schreibt Christiane Lutz in der SZ. Denn womit, bitteschön, sollen die Verlage ihre Zeit verbringen, wenn nicht mit der Jagd nach dem perfekten Blurb? Denn Blurbs einzutreiben, erklärt Lutz, mache viel Arbeit. Hinzu komme, ob sich irgendjemand zum Kauf entscheidet, nur weil ein Bestsellerautor den Roman eines Kollegen ergreifend findet, ist kaum nachzuweisen. Dennoch plädiert Lutz dafür, die Kulturtechnik des Blurbens beizubehalten und zitiert abschließend den besonders gelungenen Blurb einer spanischen Autorin. Scheiße, mein Gehirn ist gerade explodiert. Wenn diese Art der Mini-Poesie verloren ginge, wäre das doch ein wenig schade.
Florian Werner mit der Kulturpresseschau, und das war Fazit mit Britta Bürger.